Habt ihr schon mal Kinder beobachtet? Ja. Habt ihr schon mal ein Kind beobachtet, das etwas geschenkt bekommen hat und sich dann anderen Kindern gegenüber gerühmt hat und sagt, ha, ich hab so etwas und du nicht? Oder vielleicht so ähnlich, je nach Alter machen sie es mehr versteckt oder ganz offen. Oder zwei Kinder haben von ihren Eltern Geld mitbekommen für eine Klassenfahrt, damit sie sich dort eine Kleinigkeit kaufen können. Nun hat der eine 5 Euro und der andere hat 3 Euro bekommen. Entsprechend kann sich der mit 5 Euro, der von seinen Eltern 5 Euro bekommen hat, er kann sich ein größeres Eis kaufen oder 2 und der andere eben nicht. Und dann fühlt sich der eine, der mehr Geld bekommen hat, dem anderen gegenüber überlegen und rühmt sich seiner und sagt, ich habe 5 Euro, du nur 3. Keiner von ihnen hat es verdient. Beide haben es von ihren Eltern geschenkt bekommen. Und trotzdem, der mehr hat, rühmt sich dem Kleinen gegenüber oder demjenigen, der weniger hat. Was hast du verdient auf der Arbeit, wenn du arbeiten gehst, um Geld zu verdienen? Hat dein Chef dir gegeben, was du verdient hast, oder glaubst du, mehr verdient zu haben, als das, was dein Chef dir gegeben hat? Macht nicht der eine und andere manchmal einen Unterschied zwischen dem, was er bekommen hat, und dem, was er meint, verdient zu haben? Woher kommt Dankbarkeit und woher kommt Undankbarkeit? Und das Ziel meiner Predigt heute ist, euch zu einer dankbaren Herzenshaltung, naja, zwingen geht ja nicht, aber doch irgendwie zu drängen oder wenigstens zu motivieren, oder wenigstens euch den Weg dorthin aufzuzeigen, wie ihr eine wirklich dankbare Herzenshaltung einnehmen könnt für euer ganzes Leben. Generell, nicht, dass ihr lernt, an bestimmten Stellen immer Danke zu sagen, wie es unseren Kindern beibringen, sondern dass ihr einfach von Grund auf eures Herzens dankbar seid. Und ich kann es euch natürlich nicht machen, aber ich kann euch den Weg, den die Bibel aufzeigt, zeigen. Wir werden dazu erst einmal in der Bibel nach den Aufforderungen zur Dankbarkeit schauen. Und sie fordert uns auf, dankbar zu sein. Das ist unser erster Punkt. Vielleicht habt ihr in den Wochenblättern schon gesehen, dass dort jede Überschrift von einem Punkt mit 3 Punkten endet. Ja? Da gehört immer ein Wort rein. Sozusagen das Lösungswort gehört dort hinein. Und ich hoffe, dass ihr alle so bis zum Ende aufmerksam zuhören könnt, dass ihr für alle 3 Schritte das Lösungswort mitbekommt. Wir wollen die Aufforderung zur Dankbarkeit in der Bibel anschauen und dann werden wir uns über die Grundlagen der Dankbarkeit beschäftigen. Und zum Schluss, im dritten Punkt, will ich den Weg der Dankbarkeit aufzeigen oder den Weg zur Dankbarkeit vielmehr. Und der Predigttext ist heute aus dem 1. Korintherbrief. Und es ist nicht ein Text, der uns primär sagt, Dankbarkeit ist oder seid dankbar. Sondern das ist ein Text, der in einem bestimmten Umstand an die Korinther geschrieben wurde, der mit sehr viel Überheblichkeit zu tun hatte. Die Korinther, die haben sehr viel Uneinigkeit in ihrer Gemeinde gelebt. Und der eine sagte, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der andere ich zu Petrus oder zu Christus. Und eine Gruppe hat sich der anderen übergestellt und meinte, sie sei die Richtigeren und ihre Ansicht sei die bessere. Und so gab es Streitigkeiten und Paulus hat an mehreren Bildern aufgezeigt, dass sie als Diener, also Paulus und Apollos, die sehr viel in der Gemeinde Korinth an Gemeindegründungsarbeit und Lehrarbeit getan haben, das waren vielleicht die 2 Hauptmissionare, wenn man so will, für diese Gemeinde. Er sagt, wir waren nur Diener. Der eine hat die Grundlage gelegt, das war Paulus, er war eher da. Und der andere, Apollos, der hat darauf aufgebaut. Also der hat begossen. Einer hat gepflanzt, der andere hat begossen. Und alles waren nur Diener, die einfach getan haben, wozu Gott sie ausgesandt hat zu tun. Und keiner von ihnen hat irgendwie etwas Besseres gemacht als der andere. Und so wollte er, dass die Korinther an ihnen sehen, an Paulus und Apollos, dass man nicht über das hinausgehen soll in seinem Denken, und in seinem sich für etwas halten, als das, was geschrieben steht. Also als auf das biblische Maß zu reduzieren. Und dann hat er folgende Worte ihnen geschrieben, nachdem er all das so aufgezählt hatte. Die Kapitel 4, Vers 7, also 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Nun, dieser Vers scheint uns hier erstmal nicht eine Antwort zu geben, sondern statt einer Antwort Fragen. Nicht wahr? Das sind drei Fragen in diesem Vers. Wir werden uns all diese Fragen anschauen. Aber bevor wir uns diese Fragen alle anschauen wollen, wollen wir uns mit der Aufforderung der Bibel beschäftigen, dass wir dankbar sein sollen. Nun, es gibt hier viele Bibelstellen und ihr müsst sie jetzt nicht alle schnell aufblättern, aber schreibt sie euch auf, denn das ist eine der Aufgaben für die Hauskreise, dass ihr euch diese Bibelstellen noch einmal alle durchlest. Der vielleicht bekannteste Vers ist in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Und dort heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und es ist Gottes Wille. Wir oft sagen oft, wie kann ich Gottes Wille erkennen? Nun, ein Schritt, Gottes Wille zu erkennen, ist, indem du einfach in der Bibel schaust, was Gott eindeutig als seinen Willen beschreibt. Das gibt nicht alle Antworten auf die Fragen, die wir haben. Aber hier ist eine, sei in allem dankbar. Jede Art von Unzufriedenheit und Undankbarkeit ist nicht Gottes Wille. Es gibt andere Verse, wie zum Beispiel in Epheser 5, Verse 19 und 20 wird uns gesagt, dass Dankbarkeit ein Bestandteil von der Fülle des Geistes ist. Die Aufforderung, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ist verknüpft mit seid dankbar. Sagt allezeit Gott, dem Vater, für alles in Jesu Namen Dank. Das ist eine Art, wie wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Und auch umgekehrt, wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wird es Dankbarkeit hervorrufen. Niemand kann sagen, er ist voll Heiligen Geistes, wenn er gleichzeitig unzufrieden ist. Dann ist er mit Sicherheit nicht voll Heiligen Geistes. Wahrscheinlich auch nicht halb voll. Oder wir haben in Kolosser, und wahrscheinlich denke ich, ist der Kolosserbrief der Brief, wo Paulus am allermeisten von allen Briefen, die er geschrieben hat, von denen wir wissen, auf die Dankbarkeit hinweist und immer wieder in den unterschiedlichsten Bereichen sagt, sie sollen dankbar sein. Schaut, er sagt beispielsweise in seinem Gebet, wo er möchte, dass sie Gottes Willen erkennen und seiner würdig leben, da reiht er einiges auf, wie sie Gott wohlgefällig sein können, wie zum Beispiel in jedem guten Werk fruchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt. Und in dieser Aufzählung heißt es auch, in Freuden dem Vater danksagend. Das ist ein Weg, Gott zu gefallen, indem wir mit Freuden Dank sagen. Oder ein bisschen weiter im zweiten Kapitel schreibt er dann, wie ihr nun Jesus Christus angenommen habt, so wandelt auch in ihm, also so lebt in Christus, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Also das Leben, die Nachfolge Christi ist in einem großen Maß mit Dankbarkeit zusammengehörig, erfüllt, überfließend. Er sagt, seid darin, in dieser Nachfolge, überfließend mit Danksagung. Ein Kapitel weiter, Kolosser 3, 17, sagt er, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus, Gott, dem Vater, durch ihn danksagend. Wie machst du alles? Indem du Dank sagst, indem du dankbar bist. Das ist die Art und Weise, wie du etwas tust. Mehrmals in der Bibel werden wir nicht nur aufgefordert, uns zu bedanken oder einfach dankbar zu sein, sondern was immer du tust, Alles, was du tust, dein ganzes Leben, muss in der Art und Weise geschehen, die Dankbarkeit ausdrückt. So wie Liebe etwas ist, was unser gesamtes Leben färben muss, so soll auch Dankbarkeit etwas sein, was unser ganzes Leben färbt. Das ist das, was Paulus immer wieder und immer wieder ausdrückt in all den seinen Briefen. Oder Epheser 5, Verse 3 bis 4, da heißt es, Unzucht, Unreinheit, Habsucht, all solche Sachen sollen nicht einmal bei euch genannt werden, sondern vielmehr Danksagung. Er stellt das gegenüber. Ein unzüchtiges Leben ist verwerflich, stattdessen ist Dankbarkeit, Danksagung, das, was euer Leben kennzeichnen soll. Und auch unser Gebet soll es durchdringen. Und zwar nicht einfach, indem wir oft danken im Gebet, sondern interessant ist, dass Paulus es immer ein bisschen anders ausdrückt. Er sagt beispielsweise an die Kolosser, Kapitel 4, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das ist fast wie, als würde er sagen, macht euch einen Wächter ans Gebet, damit ihr ja nicht vergesst, in euren Gebeten immer wieder zu danken. Ihr sollt darin wachen mit Danksagung in euren Gebeten. Oder sorgt euch um nichts, Philipper 4, 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden mit Danksagung. Selbst wenn du etwas bittest und von Gott erflehst, tu es mit Dank. Nun, das war ein kurzer Überblick und ich hoffe, die biblische Aufforderung zur Dankbarkeit ist allen klar geworden. Sie ist umfassend. Das ist das Wort, das dort hineingehört. Die Aufforderung zur Dankbarkeit ist umfassend, das ganze Leben umfassend, durchdringend, färbend. Das ist die Wichtigkeit, das ist die Aufforderung, die wir von Gott haben, dankbar zu sein. Aber man kann ein Dankeschön befehlen. Das tun wir ja auch unseren Kindern gegenüber, nicht wahr? Wenn sie etwas bekommen, belehren wir und sagen, sag Danke. Wir belehren sie, eine Regelmäßigkeit darin zu erlernen, indem wir jedes Mal erinnern, wenn sie vom Tisch gehen, danke für das Essen, bevor du vom Tisch gehst. Und so gibt es verschiedene Dinge, wie wir unseren Kindern beibringen, Danke zu sagen. Das kann man machen. Aber kann man eine Dankbarkeit, eine dankbare Herzenshaltung befehlen? Die Bibel tut es. Und wenn die Bibel es tut, ist es offensichtlich möglich. Nun, aber geht es nicht oft so, dass ihr Schwierigkeiten habt, diesem Befehl zu gehorchen und dankbar zu sein, eine dankbare Haltung zu haben? Gelingt es euch, wenn ich euch jetzt sagen würde, hey, du, das ist nicht meine Idee, Gott sagt, sei dankbar in allen Dingen immer. Könnt ihr sagen, ah ja, wusste ich nicht, jetzt, ich switche einen Hebel um im Gehirn und jetzt weiß ich, jetzt bin ich dankbar, grundsätzlich immer. Schön wär's. Es gelingt nicht. Wie kann man aber sich zu einer solchen Herzenshaltung hindurchringen? Wie kann man dorthin kommen? Und das wollen wir jetzt in den nächsten beiden Punkten anschauen. Was ist die Grundlage der Dankbarkeit? Wenn wir ein Problem auf den Grund gehen wollen, sollten wir zur Grundlage des Problems gehen. Das klingt logisch, ich weiß. Umso erstaunlicher ist es, dass sehr viele Menschen es nicht richtig schaffen. Wenn sie einem Problem auf den Grund gehen wollen, dann kratzen sie immer noch an der Oberfläche herum und sie gehen nicht wirklich bis zum Grund des Problems. Nun, möge Gott es uns geben, dass wir heute, dass ihr, dass jeder Einzelne seine Grundlage, also die Ursache seiner vielleicht Undankbarkeit oder Dankbarkeit wirklich erkennen und entdecken kann. Nun lasst uns nochmal in den Vers 1. Korinther 4, Vers 7 hineinschauen. Da sagt Paulus, wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Lass uns mal einen kurzen Ausflug in unser Leben machen. Wenn du von einem Nachbarn mehr bekommst, also der Nachbar verteilt irgendetwas und du bekommst mehr als der andere Nachbar von ihm, schleicht sich da nicht schnell bei dir das Gefühl ein, du wirst besser als der andere Nachbar oder zumindest beliebter bei deinem Nachbarn als der andere? Denn er hat dir ja mehr gegeben, ne? Also musst du wohl besser oder beliebter sein. Er mag dich mehr als den anderen. Wenn ein Kind weniger bekommen würde als seine Geschwister, denkt es nicht schnell, ich werde weniger geliebt? Wenn ein Chef dir mehr bezahlt pro Stunde als einem Kollegen, obwohl ihr vertraglich zumindest die gleiche Arbeit tun solltet, aber dir gibt der Chef mehr als deinem Kollegen, denkst du da nicht auch, dass du auch entsprechend mehr verdient hast als der andere, weil du anscheinend besser arbeitest als der andere Kollege, mehr leistest? Würden wir da nicht das denken? An dieser Stelle helfen uns die drei Fragen wir neigen dazu, von dem, was wir bekommen, darauf zurückzuschließen, wie der Geber uns sieht. Ja, also wenn wir etwas bekommen, neigen wir dazu, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie der Geber uns wahrscheinlich sieht. Gibt er uns viel? Gibt er uns Gutes? Mag er uns vermutlich. Gibt er uns wenig oder gar nichts? Mag er uns nicht so sehr. Und daraus schließen wir dann wiederum auf uns zurück, dass wir wohl besser sind oder schlechter. Versteht ihr dieses Denkmuster des Menschen? Du bekommst etwas und anhand dessen, was du bekommst, sagst du nicht einfach, danke, ich habe gar nichts verdient, sondern du schließt daraus, du vergleichst das mit den anderen, du vergleichst das mit dem, was du erwartest und dann sagst du, oh, er mag mich mehr oder ich habe besser gearbeitet. Wenn er mich mehr mag, weil er hat mir mehr gegeben, deswegen mag er mich ja mehr. Und wenn er mich mehr mag, deswegen, weil ich besser bin, weil ich mehr gearbeitet habe. Und so schließen wir aus dem, was wir bekommen, komischerweise auf uns selbst zurück, wie wir sind. Oder zumindest, wie die anderen uns einschätzen und daraus sagen wir dann, er hat Recht oder er hat Unrecht, ich habe viel mehr verdient, der Chef gibt mir nicht so viel, eigentlich bin ich viel besserer Christ als die anderen, ich verstehe gar nicht, warum Gott mich nicht so segnet als den anderen und warum mir immer so viel Unglück passiert, während der andere Christ, der bei weitem nicht so ernsthaft und so gut nachfolgt, immer wieder Glück hat. Und hier stellt Paulus diese Frage, wer gibt dir den Vorzug? Wer gibt es dir eigentlich? Du schließt aus dem, was du bekommst manchmal oder aus dem, was du meinst verdient zu haben, was du bekommen solltest, ob man dich bevorzugen sollte oder nicht, ob du wirklich besser bist, ob deine Arbeit, deine Leistung bevorzugt ist oder nicht. Du schließt das daraus. Aber Paulus stellt hier die Frage, wer gibt dir denn den Vorzug? Zu Ende gedacht, muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, eigentlich keiner, ich nehme ihn mir. Ich setze einfach voraus, dass ich vorzüglicher bin, dass ich das und das bekommen sollte, dass ich ein gewisses Grundrecht habe. Ich habe das Recht darauf, dass man mich akzeptiert, so wie man alle Menschen akzeptieren sollte. Aber das ist eine rhetorische Frage. Paulus fragt, wer gibt dir den Vorzug? Eigentlich doch gar keiner. Nur anhand dessen, was du besitzt und was du hast, kannst du doch nicht sagen, ich habe etwas mehr. Nun, vielleicht sagst du, mein Vorzug liegt darin, dass ich fleißiger bin als die anderen. Oder dass ich mehr habe, mehr Kraft habe. Also bin ich vorzüglicher, denn wir suchen uns in der Regel die Stärkeren aus. Mein Vorzug ist vielleicht darin, dass ich treuer bin in meinen Diensten. Schaut mal in euer, ach, so christliches Leben. Da gibt es diese kleinen Alltagsdinger. Die Mutter erwartet, dass die Kinder ihre Aufgaben ohne Erinnerung treu erledigen. Oder erwartet ihr Mütter das nicht? Ja, ne? Also wir erwarten es, weil wir es gesagt haben. Die Mutter hat es gesagt. Und nun denkt sie sich, wenn ich das gesagt habe und weil ich das gesagt habe, Betonung auf ich, muss das Kind mir jetzt gehorchen und muss die Aufgabe erledigen, treu und ohne Verzug und ohne, dass ich es nochmal erinnern muss. Tut das Kind es nicht, ist sie unzufrieden. Und es wird nicht Dankbarkeit gelebt werden, zu Gott emporsteigen. Wenn das Kind es aber tut, ist der Zustand eingetreten, dass die Mutter sagt, das war ich wert. Sie sagt es sich vielleicht nicht bewusst, aber sie lebt es und sagt, okay, der hat mal gerade getan, was er zu tun schuldig war. Und es kommt kein Dank Gott gegenüber empor. Wenn der Vater nach Hause kommt, erwartet er ein fertiges Essen auf dem Tisch. Oder der andere erwartet vielleicht Ruhe einfach, Ruhe und friedliches Zuhause. Oder ein aufgeräumtes Zuhause, was auch immer der Vater gerade erwartet. Er erwartet Ruhe und Frieden. Er erwartet, dass alles fertig ist. Wenn es dann nicht so ist, fühlt er sich in seinem Vorzug nicht das bekommen zu haben, was da sein sollte. Er denkt, seine Erwartungen, dass alles fertig ist, hat einen so hohen Vorzug, dass es ihn berechtigt, zu schimpfen oder unzufrieden zu sein. Vielleicht sogar zu strafen, weil Dinge nicht getan wurden, die hätten getan werden sollen. Er denkt, den Vorzug zu haben, dass alles fertig ist, wenn er nach Hause kommt. Dankbarkeit kommt nicht Gott empor, wenn dann alles so ist, wie er erwartet hat. Dann sagt er sich nur, es ist so, so sollte es sein. Und das ist nicht Dankbarkeit, die zu Gott emporsteigt. Und da gibt es die großen Bereiche unseres Lebens. Zum Beispiel, im Land ist Frieden und wir haben keinen Krieg. Und wir leben Tag ein, Tag aus ohne besondere Dankbarkeit. Bis vielleicht ein Umstand ankommt, dass der Krieg vor der Tür steht. Oder in unserem Fall, wenn dann Leute aus Kriegsgebieten wie der Ukraine zu uns fliehen, dann wird uns auf einmal bewusst, wie gut wir es haben mit dem Frieden in unserem Land. Und vielleicht beginnt der ein und andere dann auch zu danken. Aber wenn das nicht der Fall ist und der Krieg ganz weit weg, wie oft leben wir dann in einer ganz normalen Haltung ohne Dankbarkeit und wir schätzen den Frieden nicht? Weil wir sagen, wir haben das Recht auf Frieden. Wir haben das Grundrecht darauf, in Frieden und Ruhe und Sicherheit zu leben. Und wenn wir das tun, na, dann gibt man uns lediglich unser Recht. Oder einmal vielleicht ein etwas seltenes Beispiel. Wir genießen Datenschutz. Wir reagieren aber viel mehr mit Empörung, wenn mal einmal unsere Erwartungen nicht erfüllt und dass unsere Daten weitergegeben werden. Ist es nicht so? Wenn es irgendwo, wenn wir merken, da gibt es in der Technik so einiges, was den Datenschutz untergräbt, dann reden wir ganz empört darüber. Als würde man uns etwas nehmen, was unser Recht ist, was uns gehört und was man nicht nehmen darf. Werden aber die Daten geschützt? Leben wir nicht unbedingt in Dankbarkeit, dass wir etwas bekommen, was über unser Recht hinausgeht, über dem, was Gott versprochen hat, uns zu geben? Oder wisst ihr, dass er uns Datenschutz versprochen hätte? Mir ist das nicht bekannt. Aber es zeigt uns, dass wir nicht dort, wo wir nicht erwarten, dass wir immer Danke sagen müssen, dort, wo man es uns nicht vorgesagt hat, da leben wir immer wieder in einer Art Erwartungshaltung mit einem vermuteten Recht. Und wenn das nicht kommt, kommt aus unserem Mund Empörung. Kommt es, kommt kein Dank. Und Paulus gibt diese so wichtige Frage: Wer gibt dir den Vorzug denn? Wer gibt dir das Recht? Wer sagt dir überhaupt, dass du in dieser Sache besser wärst, richtiger dastehst? Und wenn du etwas hast, wenn du mehr Kraft hast und deine Kraft vorzüglicher ist als die deines Nächsten, wenn du mehr Wissen hast, wenn du eine bessere Familie hast, was auch immer du an Vorzügen zu haben scheinst, weil du wirklich irgendwo mehr hast als der andere, ist dann die zweite Frage: Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Was ist mit deinem Besitz? Vielleicht sagst du, was habe ich verdient? Nun, ich muss diese Spirale nicht weiter verfolgen. Ihr kennt das alle. Wir haben die Kraft bekommen. Wir haben einen Arbeitsplatz bekommen. Wir haben all diese Dinge bekommen, um dorthin zu kommen, dass wir etwas verdienen und dass wir uns etwas leisten können. Aber wie oft sind es vielleicht Dinge, wenn wir mal dem Staat auf der Tasche liegen oder von ihm Hilfe brauchen auch, dass wir sagen: Ich bin richtig dankbar, dass wir einen solchen Staat haben, der uns so viel gibt. Kommt es dann nicht viel eher auch bei Christen vor, die am Sonntag sagen können, wir wollen für alles Danke sagen, und wenn sie dann am Mittwoch den Antrag erfüllen oder vielmehr am Mittwoch das Ergebnis der Regierung haben, Antrag abgelehnt, dass sie dann sagen, das kann doch nicht sein, aber ich habe doch das Recht darauf. Und wenn dann der Bescheid kommt, ihrem Antrag wurde stattgegeben und sie bekommen jetzt so und so viel zur Hilfe, dann sagen wir, sehr gut, das musste ja auch so sein, denn das ist mein Recht. So sind die Gesetze. Und es kommt selten Dankbarkeit. Was ist mit unseren Rechten überhaupt? Woher haben wir sie? Hast du dir irgendein Recht genommen, ein Recht auf Freiheit deines Wohnsitzes, ein Recht auf meinetwegen Datenschutz, ein Recht auf Unversehrtheit des Lebens, ein Recht auf Gleichbehandlung? Okay, vielleicht könnt ihr sagen, der Staat spricht uns diese Rechte zu oder die Gesellschaft. Aber gibt es irgendeines dieser scheinbaren Rechte, die du nicht bekommen hättest von irgendjemandem, der es dir zusagt? Es gibt kein Recht, das du hast, weil du es dir selbst genommen hättest. Du hast es von jemandem bekommen. Jemand spricht dir zu und sagt, in unserem Staat soll jeder Bürger das Recht haben, so und so behandelt zu werden. Oder Gott sagt dir, jeder, der an den Sohn glaubt, den ich geschickt habe, der Buße tut, hat das Recht auf ewiges Leben. Nicht, weil er so gut ist, sondern weil ich es ihm gebe und ich verspreche jedem, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, er bekommt ewiges Leben. Wer an mich glaubt, kriegt ewiges Leben. Das ist sozusagen ein Recht, das Gott so weit getrieben hat, dass Johannes sogar schreibt in seinem ersten Evangelium, nicht Evangelium, sondern Brief, wenn jemand seine Sünden bekennt und lässt, dann ist Gott treu und gerecht, dass er ihm die Sünden vergibt. Also würde Gott nicht vergeben, wäre er ungerecht. Aber all diese Rechte hast du doch bekommen, oder? Die hast du nicht von dir aus. Vielleicht fragst du dich, was ist mit deinen guten Entscheidungen, die du selber getroffen hast und die dann den Erfolg gebracht haben? Wisst ihr, wie viele Menschen wirklich töricht und unweise durchs Leben gehen? Und manchmal können sie nicht, sie sind nicht in der Lage, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, weil es ihnen niemand gelehrt hat, weil sie es, weiß ich nicht, warum auch immer, nicht können, nicht wollen, mehr auf ihre Gefühle achten und keine guten Entscheidungen treffen. Aber wenn Gott dir diese besondere Gnade gegeben hat, dass er immer wieder erkennen ließ, oh, hier ist eine Gefahr, entscheide dich anders. Hier, schau auf mein Wort, ich habe diesen jenen Ratschlag gegeben, entscheide dich anders. Sind denn letztlich nicht all deine guten Entscheidungen auf die Gnade Gottes zurückzuführen. Man muss diese Frage einfach mit einem Nein beantworten. Was hast du empfangen, dass du nicht, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Nichts. Ich habe nichts, was ich nicht irgendwie empfangen hätte. Und dann kommt auch gleich die nächste Frage. Natürlich müssen wir diese Frage mit nichts beantworten. Dann sagt Paulus, wenn du aber empfangen hast, warum rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wenn es so ist, dass du alles bekommst, wirklich alles, was du besitzt, was du hast und was du bist, hast du letztlich auf dem Grund gegangen, bekommen, erhalten. Wenn es so ist, warum lebst du dann so? Also du lebst so, als ob du es dir verdient hättest. Auf der einen Seite hast du alles bekommen, aber du lebst so mit einer gewissen Überheblichkeit und Undankbarkeit, als ob du es verdient hättest. So wie die zwei Kinder. Wisst ihr? Dem einen haben die Eltern 5 Euro gegeben, dem anderen haben sie 3 Euro gegeben. Und der mit den 5 Euro überhebt sich und rühmt sich dem anderen gegenüber und sagt, ich habe mehr als du. Und dabei hat er einfach nur was geschenkt bekommen. Ich meine, was macht ihn da besser, nur weil er von seinen Eltern 2 Euro mehr bekommen hat? Wir leben so. Und das ist die Frage, die Paulus stellt, warum tut ihr das dann? Warum rühmst du dich so? In diesem Ausdruck, den Paulus hier gebraucht, sehen wir einen sehr, sehr entscheidenden Hinweis von Gott darauf, womit Undankbarkeit zu tun hat. Denn Paulus spricht hier ja nicht primär über Dankbarkeit und Undankbarkeit, sondern er spricht hier darüber, dass sich die Korinther überhoben haben und dass sie sich rühmten, dass sie sich anderen Gruppen gegenüber über sie stellten. Und das ist von der Wurzel her ziemlich das Gleiche, was passiert, wenn wir undankbar sind und wenn wir so tun, als hätten wir alles. Das ist mit der Grund, weshalb ich heute diesen Abschnitt aus 1. Chronik habe lesen lassen. Weil David in diesem seinem Dankgebet, als so viel Spende für den Tempel zusammenkam, so deutlich mehrmals erwähnt, Gott, wir hätten nichts gehabt, wenn du es uns nicht gegeben hättest. Und David geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, du hast uns nicht nur gegeben, damit wir es dir geben können, und wir haben eigentlich nichts von uns. David lebte das, was Paulus hier als Frage stellt. Und sagt, ich habe nichts, was ich nicht bekommen hätte. Also habe ich überhaupt keinen Vorzug. David geht noch einen Schritt weiter und sagt, du hast uns die Kraft gegeben, es dir zu geben. Merkt ihr das? David geht so tief in seiner ganzen Herzenshaltung und Grundhaltung. Und das ist das, was bei ihm so viel Dankbarkeit hervorruft. Und deswegen können wir diese beiden Sachen mit Dankbarkeit und mit dem Rühmen so gut verbinden. David sagt, erstens bekomme ich es von dir. Das ist das erste Geschenk von dir. Und dann gibst du mir auch noch die Kraft, es dir wieder zurückzugeben. Das ist das zweite Geschenk. Wir Eltern erwarten doch von unseren Kindern, wenn wir dem einen etwas schenken, dass er es auch weiter schenkt an seine weiteren Geschwister oder zumindest mit ihnen teilt, oder? Das erwarten wir so. Und wir lehren sie auch brüderlich zu teilen. Das heißt, wenn sie schon mal einen Apfel nicht ganz genau in die Mitte geschnitten haben, dann gib das größere Stück deinem Bruder oder deiner Schwester und nimm das kleinere für dich. Und das klappt bei den Kindern so oft nicht und wir sehen ihren Kampf, wie sie versuchen, ein bisschen zu drehen, vielleicht doch das größere Stück zu bekommen. Oder zu diskutieren, warum man das jetzt nicht weitergibt, sondern es für sich behält. Und David war doch kein Kind, er war erwachsen und er hat es verstanden und gesagt, Gott, erstens gibst du es uns und dann gibst du uns die Kraft, es dir wieder zurückzugeben. Und er fließt über vor Dankbarkeit, weil er so überwältigt ist und sagt, normalerweise können wir Menschen nicht so viel spenden. Niemand im Volk würde jemals bereit sein, so viel zu geben, wenn du das nicht bewirkt und gegeben hättest. Und das ist, was Paulus hier sagt, ist dieses Wort rühmen. Was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Was rühmst du dich, als ob du es selbst erreicht hättest? Und wir können hier für unsere Lehre sagen, die Grundlage der Dankbarkeit ist Demut. Denn das war das, was Paulus bei den Korinthern bemängelt. Er sagt, ihr rühmt euch. Ihr habt alles geschenkt bekommen, aber trotzdem lebt ihr, als ob ihr alles selber erreicht hättet, als hätte man es euch nicht geschenkt. Ihr lebt so, als würdet ihr ein Recht auf dieses haben, als würdet ihr den Vorzug haben. Und das ist Rühmen. Das ist nicht ein Leben in der Demut. Das ist ein Leben im Stolz. Die Grundlage der Dankbarkeit ist Demut. Und bei David sehen wir in diesem Dankgebet seine Demut, dass er sich so weit erniedrigt hat, dass er nicht nur sagt, ja Gott, wir haben dir jetzt zurückgegeben, was du uns gegeben hast. Und dann wäre er vielleicht sogar noch stolz gewesen. Ich habe dir alles zurückgegeben, was du mir gegeben hast. Schau mal die anderen an. Die haben nur die Hälfte von dem gegeben. Kann es nicht so sein, dass der eine, der 10% von seinem Verdienst spendet, sich besser wähnt als der andere, der nur 5% von seinem Verdienst spendet und sagt, ich gebe Gott mehr von dem, was er mir gegeben hat? Und David geht noch ein gutes Stück tiefer. Selbst das kann den Menschen stolz machen. Also da gibst du schon nur einen kleinen Teil Gott zurück und dann ist man auch noch stolz darauf. Das ist furchtbar. Also der Stolz des Menschen, der lebt auch vom trockenen Wasser allein. Der braucht gar keine Nahrung, der lebt trotzdem. David sagt, nein, du warst derjenige, der uns die Kraft gegeben hat, dir überhaupt so viel von dem wieder zurückzugeben, was du uns geschenkt hast. Und er lebte in echter Demut. Und das ist die Grundlage für unsere Dankbarkeit. Zu erkennen, ich habe nichts. Alles, was ich an Vorzug einem anderen gegenüber zu haben scheine, wenn du gesünder bist, wenn du kräftiger bist, wenn du mehr besitzt, wenn du mehr Einfluss hast, wenn du beliebter bist, du hast es dir nicht genommen. Gott hat es dir geschenkt. Du hast alles letztlich von Gott bekommen. Und das sollte dich sehr, sehr demütig machen. Und das wird dich dann auch dankbar machen. Diese demütige Grundhaltung ist entscheidend, damit wir wirklich dankbar sein können. Dieses überzeugt davon sein, ich habe es mir nicht verdient. Nicht diese Wahrheit zu akzeptieren, ich habe es mir nicht verdient, ist schon richtig so, eigentlich habe ich es mir nicht verdient, sondern wirklich überzeugt davon sein. Das ist das, was die Demut bewirken wird in dir. Eine Überzeugung, nein, ich verdiene es nicht. Eigentlich müsste ich es sogar abgeben und sagen, Gott, du hast mir zu viel gegeben. Ich bin das Ganze nicht wert. Warum ich, so wie David, warum hast du mich erwählt? So könnten wir fragen. Das spricht David nicht ganz so aus in diesem Gebet, das Daniel gelesen hat. Aber das ist die Frage, die wir uns stellen können. Gott, warum hast du mich erwählt, um mich so zu beschenken? Warum gerade ich? Ich bin ja nicht besser als die andere. Das ist Demut und das wird Dankbarkeit bewirken. Viel, viel Dankbarkeit. Jedes Mal wirst du neu staunen und sagen, Mensch Gott, warum hast du mir jetzt schon wieder so viel Erfolg gegeben? Wieso? Der Weg zur Dankbarkeit ist der dritte Punkt, um den wir uns jetzt kümmern wollen. Ich möchte hier eine Parallele ziehen, um euch diesen Weg zur Dankbarkeit aufzuzeigen. Nun, vielleicht sagt ihr euch, ja, wir haben ja schon gesehen, die Grundlage ist Demut. Nun, aber wie kannst du in die Demut hineinleben? Nun, die eine Sache ist, Gott wird dich in die Demut führen. Okay? Ich werde mich hüten, mit meinen Entscheidungen euch Leid zufügen zu lassen, damit ihr demütig werdet. Aber wenn Gott es tut, dann hat er es entschieden in all seiner Weisheit. wenn er euch Dinge wegnimmt, um euch endlich zu demütigen, um dir zu zeigen, dass deine Kraft nicht etwas ist, was du dir selbst aneignen kannst. Auch wenn du mit Trainieren sicherlich ein bisschen an Kraft mehr oder weniger machen kannst, aber letztlich nur teilweise. Und Gott nimmt dir deine Kraft. Er nimmt dir vielleicht deine Gesundheit. Oder er nimmt dir sogar deine Familie. Oder er nimmt dir deinen Erfolg. Er lässt dich ein paar Entscheidungen wirklich töricht treffen, dumm, sodass du sehr gedemütigt wirst, weil du ein paar sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen hast. Das ist sein Weg, dich in die Demut zu führen. Okay? Ich kann euch nicht dort hineinbringen. Will ich auch nicht. Ich will diese Verantwortung nicht tragen. Aber ich möchte euch einen anderen Weg zeigen, der auch in die Demut führt. Und hierzu will ich eine Parallele aufzeigen. Es gibt in Jakobus 1, Vers 19 die Aufforderung, seid langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn sein ist ein Wesenszug Gottes, so wie Demut auch. Nun, das Interessante ist, es gibt in Sprüche einen Vers, der uns sagt, wie man langsam zum Zorn wird. Dort heißt es, was den Menschen tatsächlich langsam zum Zorn macht. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch das ist, was den Menschen demütig macht oder dankbar macht. Lass uns einmal diesen Vers lesen aus Sprüche 19. Und in Sprüche 19, da belehrt Salomo die Menschen, in besonderer Weise seinen Sohn, mit folgenden Worten. Er sagt, Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Einsicht, Erkenntnis, Vers 11, Entschuldigung, Sprüche 19, Vers 11. Für mich war dieser Vers deswegen ein Stolpervers, weil ich nicht erwartet hätte, dass Erkenntnis oder Einsicht an sich schon jemanden tatsächlich langsam zum Zorn macht, dass das ein guter Kampf gegen Zorn ist. Und je mehr ich darüber nachdachte, klar, die Bibel hat recht, daran glaube ich. Also für mich war es nicht die Sache, die Wahrheit wegzudiskutieren oder das in Frage zu stellen, sondern den Weg dahin zu verstehen. Und dann fand ich, dass das der gleiche Weg ist, den wir auch für Dankbarkeit einschlagen können oder für Demut. Erkenntnis. Und immer wieder werden wir sowohl in Sprüche als auch insgesamt in der Bibel feststellen, Erkenntnis bringt wirklich viel. Nicht Erkenntnis im Sinne von Wissen, von faktenorientiertes Wissen, dass man auf Basis von Fakten Entscheidungen trifft, sondern dass man etwas so erkennt, dass es dich in die Überzeugung hineinbringt, dass es so ist. Also eine Erkenntnis, die auch Überzeugung wirkt. Eine Erkenntnis, die dich verändert. Das geht so weit, dass Jesus Christus sogar sagt, Gott erkennen ist ewiges Leben. Gottes Erkenntnis steht natürlich über allem. Aber wenn du nicht einfach nur Gott erkennst, sondern einzelne Eigenschaften von Gott erkennst, einzelne Dinge erkennst, die Gott von dir will, dann ist das sehr, sehr viel. Denn es ist ja teilweise Gott erkennen. Und sagt, wenn du wirklich die Erkenntnis hast, und ich möchte das jetzt einmal auf die Dankbarkeit anwenden, wenn du einmal wirklich die Einsicht hast, es richtig kapierst, dass du nichts hast, das du nicht geschenkt bekommen hättest, dass jeder Vorzug, den du zu haben scheinst oder den du vielleicht auch in Realität hast, nur eine Gabe ist, die Gott dir gibt, wenn du das wirklich die Einsicht hast und verstehst, ich verdiene gar nichts. Nichts. Ich habe gar keine Rechte. Von mir aus habe ich nichts, was ich haben könnte. Alles ist nur geschenkt. Dann wird dich diese Erkenntnis in die Dankbarkeit führen. Das bloße Wissen, das Akzeptieren, dass wir letztlich alles von Gott bekommen haben, mach dich nicht dankbar. Aber wenn du die Einsicht hast, die richtig, du erkennst es, es wird dir bewusst, so bewusst, dass es anfängt, dein Leben zu verändern, dann wird das dein Leben in die Dankbarkeit hinein verändern. Nicht nur Dankbarkeit, vieles andere noch dazu. Aber das ist Erkenntnis. Und Erkenntnis erlangen wir, so lehrt Gott uns, durch Gottesfurcht. Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Du musst dich mit Gott beschäftigen. Du musst dich mit dem beschäftigen, was er für dich tut. Schau immer wieder auf das, was er dir schenkt, damit du erkennst und Einsicht hast. Es gibt ein paar biblische Prinzipien, die wir einfach als Hilfe mit hinzunehmen können, indem wir einfach sagen, Erinnerung. Wir müssen immer wieder etwas in Erinnerung haben. Wozu gibt es das Mahl des Herrn? Damit wir immer wieder an das denken, was Jesus für uns getan hat. Wozu gab es die Feste und unter anderem auch das Erntedankfest? Warum hat Gott das Israel geboten, das zu tun? Uns hat er es nicht geboten zu tun, aber wir tun es trotzdem, weil wir es einfach einen guten Brauch halten, weil wir diese Idee, die dahinter steckt, die von Gott selbst kommt, einfach gut finden. Erinnerung. Immer wieder daran erinnern, was Gott dir gegeben hat. Israel sollte immer wieder vor Augen haben, dass Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat, dass Gott sie beschenkt hat, dass sie alles von Gott haben. Erinnerung. Immer wieder mit deinen Augen, mit deinen Gedanken in dieses Wort Gottes hineingehen und zu erkennen und zu erfassen, Einsicht darin zu haben, ich habe alles von Gott bekommen. Es gibt nichts, was ich nicht bekommen hätte. Und dieser Weg in die Demut, dieser Weg in diese Einsicht, er wird uns in die Dankbarkeit führen. Ich möchte euch ermutigen und auffordern, deswegen kann ich immer noch nicht, dass ihr euch wirklich damit beschäftigt, dass ihr euch immer und immer wieder in Erinnerung ruft, ich habe nichts, das ich nicht bekommen hätte. Wenn die Kinder sich verhalten, wie ich es wünsche, sei dankbar. Wenn sie sich nicht verhalten, wie du es gerne hättest, tu nicht so, als hättest du verdient, sehr gehorsame Kinder zu haben. Wenn du als Mann von der Arbeit nach Hause kommst und du bekommst noch nicht deine Ruhe und es ist nicht alles so fertig und ordentlich, wie du es wünschst, wer gibt dir den Vorzug, dass du das erwarten solltest können? Erwarte es nicht. Aber wenn du dein Haus sauber vorfindest, wenn du das Essen fertig findest oder was du dir auch sonst immer wünschst, sei dankbar, du hast es nicht verdient. Du hast etwas geschenkt bekommen. Lebe nicht wie diese Kinder, die mehr bekommen als der andere und dann den anderen auslachen und sagen, ha, ich habe mehr. Wir Erwachsene tun es nicht so offensichtlich, aber im übertragenen Sinne tun wir es auch. Was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Wir müssen uns immer und immer wieder in Erinnerung rufen. Und das ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Lebe in dieser Erinnerung, dass du nichts hast, was du nicht bekommen hast. Amen. Lasst uns noch beten. Unser Vater, der du in den Himmel bist, alles, was wir haben, haben wir von dir. Es gibt nichts, das du uns nicht gegeben hättest. Ich möchte dir dafür danken. Dennoch ist es oft so, dass wir so leben, als hätten wir es nicht empfangen, als hätten wir es selbst erarbeitet, als wäre es unsere Leistung. Selbst wenn wir etwas geschenkt bekommen, haben wir das Gefühl, dass man uns für mehr achtet, dass wir besser wären. Wir sind so verdorben. Und selbst wenn wir dir mal etwas zurückgeben, was du uns geschenkt hast, so fühlen wir uns manchmal sogar gut darin, wenn wir viel geben. Und haben die Erwartung, wir müssten jetzt auch besonderen Segen von dir bekommen. Und dabei ist selbst die Kraft, die du uns gibst, um etwas von dem abzugeben, was du uns gibst, von dir. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen in diese Einsicht führst, in diese Erkenntnis, dass wir nichts haben, dass wir nicht geschenkt bekommen haben von dir. Und selbst wenn es andere Menschen uns geben, so ist es letztlich eine Führung von dir, dass wir es haben. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder in diese Erinnerung führst und nicht zulässt, dass jemand es vergisst. Führe uns in die Demut und in die Dankbarkeit. Amen.